dass du heute da bist. Es ist wahrscheinlich nicht ganz von ungefähr, wenn man nämlich bei der reformierten Kirche arbeitet, läuft man irgendwann einmal im Friedl über den Weg. Und dann ist der Weg zu uns aber dann auch nicht mehr so weit. Und darum herzlich willkommen, Barbara Pfister, bei uns in der Freien Christengemeinde. Wir freuen uns, dass du uns das Wort von Gott bringst.
Ich habe gar nicht gewusst, was über mich im Internet steht, aber spannend. Ja, danke auch, dass ich hier bei euch sein darf. Während der Corona-Zeit haben wir in den reformierten Kirchen mal eine Serie gemacht über Glaubensmütter und Väter, die in eine Krise gekommen sind. Weil wir wollten herausfinden, ja, wie sie mit dem umgegangen sind und die schwierigen Zeiten überstanden haben. Was hat es gebraucht oder was hat es ausgemacht, dass die Krise für sie zu einer Chance geworden ist? Und eine Person aus dieser damaligen Serie, der ist mir in den letzten 2 Monaten immer wieder einmal begegnet. Und er hat mich jetzt aufgrund von einer persönlichen Situation viel mehr angesprochen wie damals. Und darum habe ich gefunden, ich möchte den alttestamentlichen Prophet, es ist der Elia, heute Morgen mitbringen. Sein Name ist gleichzeitig auch gerade seine Berufung und seine Hauptbotschaft. Heißt es doch, mein Gott ist Jahwe. Wow, was für ein Bekenntnis, wenn man so einen Namen trägt und sich irgendwo vorstellt und Gott sagt, mein Gott ist Jahwe. Aber zum Elia seiner Zeit haben das nur noch sehr wenige Menschen in dem Volk Israel wirklich glaubt. Wir kennen das auch, dass das heute nicht mehr wirklich so geglaubt wird, aber bei ihnen damals hat es ein bisschen andere Gründe gehabt. Israel war gespalten und in dem Nordreich hat das Königspaar Ahab und Isabel regiert. Und die haben den Baals- und Aschera-Kult gefördert. So haben reihenweise von den Israeliten ihrem Gott Jahwe den Rücken zugedreht und haben den Bund verlassen, den er mit ihren Vorfahren geschlossen hat. Und darum war jetzt eine der Aufgaben des Elia, dass er Gottes Gericht ankünden muss. Wenn Gott richtet, dann tut er nicht Menschen in blinder Wut zerstören, sondern er will sie neu ausrichten, zur Umkehr rufen, weg von ihrer Gottlosigkeit, wieder hin zu sich selber. Ich stelle mir das ein bisschen vor, wie mit so einer Schranktür, die nicht mehr so richtig im Angel ist und kratzt und nicht mehr recht schliesst. Die kann man nicht mehr brauchen. Die dient nicht mehr für das, was sie da wäre. Und dann entweder kann man es selber oder muss irgendeinen Schreiner kommen lassen, um sie neu ausrichten. Um sie wieder zu Weg biegen und ins Lot bringen. Und eigentlich genau das ist die Absicht vom Gericht von Gott, dass er die Menschen wieder ins Lot bringt, wieder richtig ausrichtet auf sich hin. Und darum muss jetzt der Elia die Gerichtsbotschaft verkünden. Damit das Volk hört, hey, euer Gott ist weder der Baal noch der Aschera noch irgendein anderer von Menschenhand angefertigter Götz, sondern es ist eben Jahwe, der Schöpfer und der Erlöser von euch. Aber weder die Königsfamilie noch das Volk haben das wahrhaben, was der Elia da hat müssen ankünden. Und darum muss er noch etwas Härteres sagen. Er muss sagen, hey, es wird 3,5 Jahre lang nicht mehr regnen und es gibt eine Dürre und eine Hungersnot, damit ihr endlich zur Einsicht kommt. In dieser schweren Zeit hat Gott den Elia beschützt und für ihn gesorgt. Er hat ihn durch Raben mit Essen versorgt, am Bach in der Wüste. Und dann direkt in dem Kapitel, wo es heute darum wird gehen, hat der Elia den Höhepunkt von seinem Leben erlebt. Und eben die von euch, die vielleicht das schon mal in einer RR oder Jungschi gespielt haben, eine beliebte Geschichte, mega eindrücklich. Auf dem Berg Karmel stehen da 400 Baalspriester dem einzigen Elia, dem Prophet vom wahren Gott Jahwe gegenüber. Und dann wird bewiesen, welches der wahre Gott ist. Gott Jahwe, der Gott vom Elia, der kommt mächtig, der lässt Feuer vom Himmel fallen und zeigt, wer wirklich Gott ist. Und das Volk geht in dem Moment auf die Knie und bekennt, ja wirklich, das ist der wahre Gott. Der Elia ist dann auch noch konsequent und bringt die 450 falschen Propheten um. Und dann scheint es, wenn man so mit dieser Geschichte fertig ist, wow, jetzt ist die Elia-Geschichte zu einem Happy End gekommen. Aber dass dem nicht so ist, werden wir jetzt aus 1. Könige, Kapitel 19, hören. Danke, Ueli, dass du uns das vorlesest.
König Ahab berichtete seiner Frau Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten der Götter Baal und Aschera mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und sprach: Morgen bist du ein toter Mann. Elia machte sich auf und lief um sein Leben. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit. Und als er dort war, setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Und er sprach: Es ist genug, Herr, nimm nun mein Leben. Denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und unter dem Ginsterstrauch schlief er ein. Aber plötzlich berührte ihn ein Bote und sprach zu ihm: Steh auf und iss! An seinem Kopfende lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Der Bote des Herrn aber kam zum zweiten Mal und berührte ihn und sprach: Steh auf und iss, denn der Weg, der vor dir liegt, ist weit. Da stand er auf und aß und trank, und durch diese Speise wieder zu Kräften gekommen, ging er 40 Tage und 40 Nächte lang bis zum Gottesberg Horeb. Und dort kam er zu einer Höhle, wo er übernachtete. Da sprach der Herr zu ihm: Was tust du hier, Elia? Und er sprach: Ich habe wahrlich geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre haben sie niedergerissen und deine Propheten haben sie mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Sie aber haben danach getrachtet, mir das Leben zu nehmen. Da antwortete ihm der Herr: Geh hinaus und stell dich auf den Berg, so gehe ich an dir vorüber. Vor dem Herrn her kam ein großer und gewaltiger Sturm, der Berge zerriss und Felsen zerbrach. In dem Sturmwind aber war der Herr nicht. Und nach dem Sturmwind kam ein Erdbeben. In dem Erdbeben aber war der Herr nicht. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. In dem Feuer aber war der Herr nicht. Nach dem Feuer aber kam das Flüstern eines sanften Windhauchs. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus vor die Höhle, und da sprach eine Stimme zu ihm: Was tust du hier, Elia? Elia klagte nochmals mit denselben Worten sein Leid. Und der Herr sprach zu ihm: Geh, kehre zurück auf deinen Weg in die Wüste nach Damaskus. Salbe dort Hasael zum König über Aram und Jehu, zum König über Israel. Und Elisha sollst du zum Propheten salben an deiner Stadt. 7000 aber werde ich in Israel übrig lassen, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Gott Baal.
Ja, direkt nach dem wunderbaren Sieg auf dem Karmelberg erlebt der Elia da das, was der Philosoph Søren Kierkegaard sagt: Die Stunde nach der heiligen Stunde ist die gefährlichste Stunde. Ausgerechnet jetzt, wo die Finde besiegt sind, kommt die Morddrohung von der Königin Isabel. Der vorher noch so mutige Prophet Elia, der 450 Gegner aufs Mal die Stirne bietet, der kommt jetzt weiche Knie über. Dem fällt richtig das Herz in die Hose und er haut ab in den Süden. Nicht etwa, weil ihn Gott dort anschickt, sondern aus lauter Angst und Verzweiflung. Er machte sich auf, lief um sein Leben bis nach Beersheba. Also mehr als 150 Kilometer flüchtet er in eine Wüstenregion, die außerhalb von dem Herrschaftsgebiet von Ahab und Isabel liegt. Dort in der Wüste setzt er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sprach: Es ist genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Fertig, Schluss, basta. Es ist genug, ich mag nicht mehr. Der gleiche Mensch, der vorher noch als ein Held bejubelt worden ist, ist da ein Nervenbündel und will den ganzen Battle anrühren. Am Ende von seiner Kraft, am Ende auch von seinem Glauben, bricht er in dieser Wüste zusammen. Alles vergeben, alles um es aus. Alles habe ich gegeben. Und jetzt muss er sehen, weder seine Predigt noch das Wunder auf dem Karmel haben irgendeine tiefgreifende Veränderung bewirkt. Und wie ein Mantra wiederholt er den ständigen Refrain von seinem Klagenlied. Alles um es aus, es ist genug, basta. Können Sie ihm nachfühlen, wie er da so am Boden liegt, fix und fertig? Vielleicht ist es bei uns nicht so existenziell. Um es aus, die ganze Vorbereitung, Zeug reserviert für eine 3-Länder-Velotour. Und ausgerechnet, bevor wir gehen wollen, hat jemand von uns einen Unfall gemacht und liegt dann im Spital statt auf dem Velo. So ist es mir in den letzten Herbstferien gegangen. Um es aus, haben sie grosse Pläne ausgedacht für ihr Sabbatical. Sie haben extra Kinder aus der Schule rausgenommen, dann haben sie wegen Corona nicht ins Zielland ausreisen können. So ist es einer Familie aus meinem Freundeskreis gegangen, vor etwas mehr als einem Jahr. Vielleicht sind eure Erfahrungen ähnlich. Sachen, die mir Menschen in letzter Zeit erzählt haben. Um es aus habe ich so viel Zeit und Energie in die Erziehung der Kinder investiert und jetzt gehen sie trotzdem wegen, wo ich sie hätte davor bewahren wollte. Und sonst habe ich noch so eine teure Weiterbildung gemacht und jetzt hat meine Branche keine Zukunft mehr. Und sonst sind wir in einer Ehe-Therapie und jetzt ist es gleich zur Scheidung gekommen. Und sonst habe ich gebetet in meiner Krankheitsnot und Gott hat nicht eingegriffen und nicht geheilt. Basta, mir langt's. Ich mag nicht mehr. Es ist genug, Herr, nimm nun mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Der Elia will im Moment nichts lieber als sterben. Genauso wie andere Propheten im Alten Testament vor ihm schon, die auch schwere Schicksalsschläge erlebt haben und Gottes Weg nicht mehr verstanden haben. Menschen wie der Hiob, der Mose, der Jona oder auch der Jeremia. Die haben alle Phasen gehabt, wo sie das Leben so satt hatten und sich sogar den Tod gewünscht haben. Das zeigt uns auch, als Menschen, die an Gott glauben, werden wir nicht automatisch vor solchen Tiefschlägen bewahrt. Ja, es kann sein, dass wir einmal am Leben verzweifeln, dass wir uns vielleicht sogar den Tod wünschen. Aber spannend ist, dass keiner von diesen erwähnten Propheten seinem Leben irgendwie selber ein Ende gesetzt hat, sondern alle zusammen haben es geschrien in dieser Not. Herr, es ist genug, ich kann nicht mehr. Nimm mein Leben, lass mich sterben, tot sein wäre mir lieber. Und ich finde es entlastend, dass wir in verzweifelten Lagen auch so dürfen beten. Erschöpft und depressiv oder auch lebensmüde zu werden, das ist keine Sünde. Höchstens, wie man damit umgeht, kann zur Sünde werden oder auch zum Segen. Und wenn wir unsere ausweglose Situation so Gott vor die Füße werfen, wie es da der Elia tut, dann glaube ich, ist es ein ganz guter Umgang mit dieser Verzweiflung. Jemand, die haben wir als Christen so das Gefühl, loben, das ist legitim, aber klagen, glaube ich, nicht so. Und da habe ich mir mal einen Satz markiert vom Psalmenkommentator Beat Weber. Der hat formuliert, Klagen in Moll und Loben in Dur. Das sind beides Melodien von unserem Gespräch mit Gott. Da, an dem Tiefpunkt vom Elias im Leben, ist nämlich noch nicht Gottes Schlusspunkt mit ihm. Und manchmal gilt genau das dann, wenn wir am Ende sind, dann fängt eben Gott an mit uns. Er fängt an mit seiner Fürsorge, seiner Vorsorge und seiner Seelsorge. Er macht unsere Krise zu seiner Chance. Und so trifft dann auch Gottes Fürsorge den ausbrennten Prophet mitten in dieser Wüste Negev. Und die Fürsorge besteht lustigerweise das erste Mal darin, dass er den Elia einfach schlafen lässt. Vor etwa 18 Jahren habe ich miterlebt, wie ein erfahrener, vollamtlicher Jugendleiter, der für mich ein grosses Vorbild war und immer noch ist, ein Burnout erlebt hat. Und zwar ist das mitten in einer Lagerwoche passiert. Er konnte nicht mehr leiten, nicht mehr klar denken, nicht mehr recht reden. Und der grosse Macher und Visionär und Pionier ist einfach plötzlich von heute auf morgen gestoppt und ausgeschaltet worden. Er musste ärztliche und seelsorgerliche Hilfe in Anspruch nehmen und ist dann auch in ein Bergdörfli gegangen, um sich zurückzuziehen, und hat dort das erste Mal nur Schlaf, Ruhe und Erholung gebraucht. Gott gesteht uns das ein, wo wir uns selber meistens, solange wir irgendwie funktionieren, eben nicht eingestehen würden. Ja, und etwa die legt uns Gott im wahrsten Sinn vom Wort lahm oder still, damit er reden und handeln kann. Ich werde dann nochmal auf das Erlebnis von dem Leiter zurückkommen. Aber genau so hat es angefangen beim Elia. Er legt ihn still, lässt ihn schlafen, bis dann wie aus dem Nichts raus der Bote auftaucht und sagt, steh auf, iss. Und als Elia hinsah, siehe, da waren an seinem Kopfende ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Gott macht nicht das, was Elia sich gewünscht hat. Er lässt ihn in dieser Wüste nicht einfach sterben, indem er verhungert oder verdurstet. Nein, er schickt den Boten. Es kann ein Mensch oder auch ein Engel gewesen sein. Und der weckt ihn fürsorglich. Steh auf und iss. Mich beeindruckt, dass der Bote keine Strafpredigt haltet, er keinen Vorwurf macht, warum er abgehauen sei. Kein reiss dich zusammen und gang zurück, sondern einfach die Einladung. Das Fürsorgliche, schau, da hat es Brot und Wasser, das Überlebensnotwendigste für dich. Das hat der Elia sicher daran erinnert, wie Gott ihn dortmal während der Dürrezeit durch die Raben vor dem Hungertod bewahrt hat. Und könnte es auch sein, dass Gott jetzt seine Fürsorge wieder auf ganz ähnliche Art zeigt? Vielleicht ist ihm auch der Mose in den Sinn gekommen, wie damals in der Wüste Gott vom Himmel Brot hat regnen, damit sein Volk nicht verhungert. Und während der Elia bis jetzt immer nur in seiner Erschöpfung das Negative vor Augen hat, lenkt Gott mit dem, was er da anstellt, langsam seinen Blick weg von dem Negativen zurück in die Vergangenheit, wo er ihn schon so manchmal versorgt hat. Und wenn genau der Zeitpunkt kommt in unseren Krisen, das haben eben nicht wir in der Hand, sondern in dieser Geschichte ist ja auch der Bote von Gott gewesen, wo der Elia geweckt hat. Wir wissen nicht, wann der Punkt kommt. Aber jedenfalls der Moment, wo man wieder so ein schwaches Licht sieht am Ende des Tunnels, wo ein bisschen Hoffnung aufblitzt, wo Gottes Fürsorge liebhaftig erfahrbar wird, dort ist der Wendepunkt, mitten im Tiefpunkt unten. Und ich finde es schön, dass die Geschichte uns auch zeigt, dass Seelsorge nicht rein geistliches, psychisches ist. Sondern das Hebräisch hilft da. Dort ist Seel und Kehl, also unser Hals, genau das gleiche Wort. Alles, was wir zum Überleben brauchen, geht nämlich durch unsere Kehle. Die Luft zum Schnaufen, Essen und Trinken, aber auch unsere Worte kommen dort raus. Unsere Kehle und unsere Seele sind somit das, was unser Verlangen ist, wo unsere Bedürftigkeit zum Ausdruck kommt und auch unsere Verletzlichkeit. Und Gottes Seelsorge fängt da beim Elia sehr, sehr körperlich an. Er sieht, wie der Mensch Zungen am Boden hat, wie er außer Atem ist, wie ihm die Situation den Hals zuschnürt, die Worte im Hals stecken bleiben und er keinen Biss mehr runterbringt. Und interessanterweise kümmert sich Gott da nicht einmal zuerst darum, dem Elia einen neuen Glaubensmut zu geben, sondern seine Hilfe besteht ganz, ganz praktisch im Schlafen, Essen und Trinken. Geringste Mittel, die ihm zeigen, hey, das, was ich dir gebe, langt, das kannst du weitergehen. Und so sagt dann der Bote auch, steh auf und iss, denn der Weg, der vor dir liegt, ist weit. Da stand er auf und aß und trank, und durch diese Speise wieder zu Kräften gekommen, ging er 40 Tage und 40 Nächte lang bis zum Gottesberg Horeb. Uns wird Gott wahrscheinlich heute Morgen, nehme ich mal an, weniger durch einen Engel begegnen. Aber ich bin sicher, er will uns begegnen. Und zwar Jesus Christus. Und der sagt ja, auch gerade im Abendmahl, wo wir nachher miteinander feiern, auch zu uns, stand auf, iss und trink. Weil ich bin das Brot vom Leben, wo deine hungrige Seele satt macht und dir neue Kraft gibt. Ich bin das Lebenswasser, wo deinen inneren Durst stillt. Und das Abendmahl kann für uns genau so eine Wegzehrung sein. Eine Stärkung, um wieder aufstehen und weitergehen auf dem Weg, der vor uns liegt. Weil Jesus uns auch durch das Abendmahl zusprechen will. Meine Kraft ist in euch schwachen mächtig. Und vielleicht gibt es ja die Chance, während dem Abendmahl der eine oder andere Person neben euch genau diese Botschaft zusprechen und so zu einem Boten von Gott für sie zu werden. Für das ist auch euer Ministry-Team da, dass sie euch genau diese Verheißungen von Gott gern zusprechen in eure Situation, während dem Abendmahl oder auch im Anschluss an Gottesdienst. Mitten in dieser Krise in der Wüste findet also der Elia zurück ins Leben. Und jetzt kehrt es. Nicht mehr der Elia sagt, passt, das ist genug. Jetzt sagt nämlich Gott, der Weg, der vor dir liegt, ist genug. Die Stärkung hat gelangt. Es ist genug gewesen. Du kannst aufstehen und den nächsten Schritt wagen. Der nächste Schritt wird eine Herausforderung, aber keine Überforderung. Die 40 Tage, die er darauf runterläuft und unterwegs ist, ist wieder so eine Anspielung auf das Volk Israel, wie sie 40 Jahre durch die Wüste unterwegs gewesen sind. Und ich finde es spannend, wenn man diesen 40er-Sachen in der Bibel ein bisschen angeht. Es zeigt immer, dass etwas eine lange Zeit ist. Aber dass die Zeit nicht unendlich ist, sondern dass sie von Gott klar begrenzt wird. Und das gibt mir Mut, auch für unsere Krisenzeiten. Die mögen lang und dunkel und tief sein, aber sie werden von Gott begrenzt. Sie sind nicht ewig. Weil nach dem Zusammenbruch schenkt Gott beim Elia wie bei uns wieder einen neuen Aufbruch. Und das Ziel da vom Elia ist der Berg Horeb. Das ist ein anderer Begriff für den Berg Sinai. Dort, wo sich Gott damals am Mose gezeigt hat, dort, wo er den Vorfahren vom Elia seine Gebote gegeben hat und sich gezeigt hat. Und dort an will jetzt der Elia gehen. Gott schickt ihn nicht bewusst dort an, aber irgendwie zieht ihn, glaubt, dorthin, weil er merkt, hey, dort könnte auch ich Gott begegnen. Auch wenn unsere Verzweiflung oder unsere Flucht vor einer Situation, vor Menschen, vor uns selber oder vielleicht sogar auch vor Gott, uns irgendwo hintrieben hat, wo wir vielleicht gar nicht einmal hätten müssen oder sollen, dann hindert das Gott nicht, um uns dort trotzdem zu suchen und genau dort hineinzugehen, ansprechen zu kommen. Und das macht er ohne einen Vorwurf. Er macht es mit dieser Frage, wie geht es dir wirklich? Und dann lässt er Elia wieder los. Ich habe wahrlich geeifert für den Herrn, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre haben sie niedergerissen und deine Propheten haben sie mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, sie aber haben danach getrachtet, mir das Leben zu nehmen. Und nochmal kommt's, alles habe ich gegeben und es ist für Katz. Zudem stand ich auf einem einsamen Post und bin noch der Einzige, der das glaubt. In dieser Klage höre ich auch die Frage an Gott mitschwingen. Sag, wo bist du in all dem inne? Jetzt habe ich mich so eingesetzt für dich. Und jetzt könntest du dich nicht auch ein bisschen für mich einsetzen? Lass mich eigentlich in all dem inne hängen? Gott antwortet dann Elia mit dieser Einladung. Komm raus aus deiner Höhle. Stand da an, vor mich an und dann begegne ich dir. Und er lädt auch uns heute Morgen ein. Komm raus aus deiner Angst, aus deiner Idee, du müsstest alles im Griff haben und selber stark sein. Komm raus aus dem Gefängnis deiner Krise und stand einfach an und begegne deinem Gott. Unser erstes Etappenziel in so einer Krisensituation hinein kann wie beim Elia sein, zurück am Berg Horeb zu gehen. Ein Blick zurück in unsere Geschichte mit Gott, uns wieder daran erinnern, was Gott schon alles da hat und wie er früher gehandelt hat. Und das finde ich so schön, weil das ist genau auch ein Aspekt vom Abendmahl. Dort hinein fordert uns ja Jesus auf, dass er sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und mit dem Gedächtnis meint er nicht einfach ein bisschen wehmütig daran zurückdenken, was früher dort mal geschehen ist, sondern das, was geschehen ist an diesem Kreuz, reinholen in unsere Gegenwart. Glauben, dass es heute und jetzt noch wirksam ist und genau das bewirkt wie damals. Dazu habe ich auch mal etwas Eindrückliches erlebt mit einem früheren Chef von mir, der mir auch in seinem Gottvertrauen ein Vorbild war. Und der hat auch so eine Elia-Erschöpfung durchgemacht. Er hatte das Gefühl, nach ein paar Erlebnissen, dass sein ganzer Einsatz vergeben ist und dass er wahrscheinlich gescheiter aufgibt mit dieser Aufgabe, die er am Machen ist. Und ein weiser Mitchrist hat ihm dann den Tipp gegeben, ganz körperlich im Rahmen einer Reise einmal an all die Orte zurückzugehen, wo er früher in den Anfängen seiner Tätigkeit Gott hautnah erlebt hat. Auch um Menschen aufzusuchen und besuchen zu gehen, die durch ihn Gott gefunden haben oder wo sich in ihrem Leben irgendetwas Positives verändert hat. Und er hat das dann wirklich gemacht und es war für mich beeindruckend, was das bewusste Vergegenwärtigen von dieser Vergangenheit, von dem, was Gott früher getan hat, in seinem Jetzt bewirkt hat. Er ist irgendwie verändert zurückgekommen. Mit wieder einer Hoffnung, einer Perspektive und einem Vertrauen, obwohl die Situation und die Umstände noch nicht wirklich anders gewesen sind. Und wie viel Mal sind wir so auf das Sichtbare, Hörbare, Spürbare aus? Ja, wir erwarten irgendwie Gottes Eingreifen und das ist auch überhaupt nicht falsch. Aber wir haben etwa so einen engen Blick. Wir erwarten es wie dort auf dem Karmel. Jetzt musst du kommen mit deinem Feuer. Aber da auf dem Horeb begegnet Gott dem Elia anders als auf dem Karmel. Es ist eben genau nicht im Sturm, nicht im Erdbeben und nicht in dem Feuer, sondern in dieser Windstille, flüsternd in einem Hauch, redet da der Heilige Geist. Ganz unspektakulär und ganz verborgen, aber trotzdem wahrnehmbar. Und er sagt zu Elia, es ist genug. Das langt mehr als meine Gegenwart und ein Wort von mir brauchst du gar nicht. Wir müssen keine Glaubensheldinnen und Helden sein. Wir dürfen schwach sein, wir dürfen auch versagen. Aber wir sollen immer wieder aufstehen. Das Mal, wo Gott uns anbietet, annehmen, aus dieser Höhle rauskommen und unserem Gott begegnen. So, dass er uns eben das eine Wort kann zusprechen kann, das einem Erschöpften neue Kraft, einem Verzweifelten wieder Mut gibt und auch unsere verletzten Herzen wiederherstellt. Und dann, erst ganz zum Schluss von diesem Text, kommt der Auftrag für den Elia. Er hat eben nicht dürfen sterben unter dem Busch, weil Gott noch einen Auftrag hat für ihn. Und zwar den ganzen Weg zurückzugehen in den Norden, die zwei neue Könige Gusalben und den Elisa als sein Nachfolger im Prophetenamt. Und da kommt noch die Fortsetzung von dem Jugendarbeiter, den ich am Anfang erzählt habe. Er hat das sehr ähnlich erlebt. Mitten in seiner von Gott und dem Arzt verordneten Auszeit von seinem Burnout hat Gott ihm eine neue Vision und einen sehr konkreten Auftrag gegeben. Er war von seinem Typ her schon immer ein Pionier gewesen. Und an dem hat Gott auch festgehalten, auch dort, wo er selber gar nichts mehr hätte machen und umsetzen. Und heute, wo mittlerweile etwa 18 Jahre seither vergangen sind, ist er schon länger pensioniert. Aber das Werk, wo Gott ihn dafür beauftragt hat, mitten in dieser Krisenzeit, ist bis heute gewachsen und in mehr als 20 Ländern tätig. Und ich finde es, wenn ich die Briefe lese, immer wieder beeindruckend zu sehen, wie Gott durch die Arbeit junge Menschen, aber auch ganze Sozialgefüge verändert. Und so kommt auch beim Elia ganz zum Schluss noch das mutmachende, verändernde Wort, das er ihm im letzten Vers sagt. 7000 aber werde ich in Israel übrig lassen. Alle, deren Knie sich nicht gebeugt haben vor dem Baal. Du bist nicht der Einzige. 7000 andere gibt es noch, die ebenfalls in allen Schwierigkeiten Gott treu bleiben und an ihm festheben. 7000, das ist keine grosse Mehrheit, keine riesige Masse. Aber es sind für Gott genug. Genug, dass er durch diesen kleinen Rest sein Werk tun kann. Und auch genug, um wieder Hoffnung zu geben in dieser Krise. Und das finde ich auch die Chance von Gemeinde. Damit wir es immer wieder glauben und sehen können, ich bin nicht allein. Da sind noch andere. Da heben andere auch noch an Gott fest. Ich bin nicht auf einsamen Posten. Und so möchte ich abschließen mit dem Wort vom alten Stuttgarter Pfarrer Konrad Eisler. Der hat über die Elia-Geschichte am Schluss geschrieben. Elia erlebte den Gott, mit dem er am Ende war, wie er anfängt. Anfängt mit seiner Seelsorge, seiner Fürsorge und Vorsorge. Und was Elia erlebte, das gilt auch heute noch. Alle, die genug vom Leben haben, haben mit diesem Gott genug zum Leben. Und den Satz habe ich genial gefunden. Alle, die genug vom Leben haben, haben mit Gott genug zum Leben. Also in dem Titel, den ich gegeben habe, nicht Basta, es ist genug, sondern Basta, er ist genug. Wir beten. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du am Elia begegnet bist, mitten in dieser Wüste von seiner Krise. Und dass du ihn gestärkt hast. Und so bitte ich dich, Jesus, dass du im Abendmahl gerade besonders die unter uns stärkst, die mit ihren Grenzen, ihren Schwachheiten oder auch mit auswegslosen Situationen zu kämpfen haben. Du hast mit deinem Tod am Kreuz die extremste Form von dieser Schwachheit auf dich genommen. Und du bietest uns heute die Stärke von deiner Auferstehungskraft an. Begegne uns im leisen Windhauch von deinem Heiligen Geist. Nimm Raum in unseren Herzen, so dass wir in allem Mangel inne können zuversichtlich bekennen, du bist genug. In dir haben wir all das, was wir zum Leben brauchen. Du, Jesus, bist genug für uns. Amen.
Während sie aßen,